Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ene, bene, miste, es hapelt in der Kiste.
Das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ich möchte gerne selber entscheiden.
Die Entscheidung ist gefallen, dass wir nicht eine direkte Geldleistung in die Familien hineingeben, sondern dass wir dafür sorgen, dass die Hilfe direkt zu den Kindern kommt.
Es war eine minimale Versorgung, teils natural, der Allerärmsten.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere.
Wir haben ja bisher Geld gegeben. Das, was der Lebensunterhalt ist in Hartz IV, das wurde bezahlt. Und die Ergebnisse sind eben nicht befriedigend.
Somit wurde besonders die kommunale Armenfürsorge zunehmend auch als ein Mittel der Disziplinierung eingesetzt.
Diese Systeme sind stigmatisierend, diskriminierend. Deswegen lehnen wir Chipkarten ab.
Es ist genau das, was das Verfassungsgericht will. Es hat nämlich nicht gesagt, der Regelsatz muss erhöht werden, sondern es muss Teilhabe ermöglicht werden. Und genau das geschieht damit.
Dass es einen Förderunterricht kriegt, dass es im Sportverein mitmachen kann, auch tatsächlich dahin geht, dass es in die Musikschule geht.
Was nützt ein Gutschein, den ich nirgendwo einlösen kann, weil ich irgendwo auf dem platten Land wohne und da ist wenig und woraus ich mir am besten falsche Schwalbe basteln kann?
Ursula von der Leyen ist eine Politikerin, die sich durchsetzen kann. Deshalb wird auch ihre Chipkarte für Hartz-IV-Kinder Realität werden. Und die Arbeits- und Sozialministerin wird die Übermutter der armen Kinder. Sie führt den bargeldlosen Sozialstaat ein, eine ganz und gar moderne Variante von öffentlicher Wohlfahrt, die der deutschen Software- und Computerindustrie satte Gewinne verspricht. Oder ist das am Ende gar nicht so modern, den Arbeitslosen nach den Beschäftigungsmöglichkeiten auch noch die Erziehungsberechtigung streitig zu machen? Der Wohlfahrtsstaat lässt dich in der Arbeitslosigkeit oder als Billiglöhner verarmen und nimmt dir dann auch noch die Obhut über deine Kinder ab? Dafür können sich freigebige Reiche in Zukunft nicht nur an der Bildung von mittellosen Kindern in der dritten Welt beteiligen, nein, sie können jetzt auch ein deutsches Hartz-IV-Kind bildungsmäßig adoptieren. Chip, chip, hurra, das letzte Gefecht des Wohlfahrtsstaates, der Tag in HR2 Kultur. Es ist das derzeit größte soziale Projekt, das Ursula von der Leyen da vorantreibt, und es ist das am heißesten diskutierte. Vielleicht auch nur deshalb, weil etwas anderes gar nicht am Horizont ist, weil Ursula von der Leyens Idee mit der Chipkarte für Hartz-IV-Kinder das einzige neue soziale Projekt der Bundesregierung ist. Aber von vorne, was will die Arbeits- und Sozialministerin Lioba Werlmann?
Trotz aller Kritik, auch aus den eigenen Reihen, die Bundesarbeitsministerin hält an ihrem Modell einer Bildungskarte fest. Ab dem 1. Januar 2011 soll es sie geben, für Kinder, die von Hartz IV leben. Auf dieser Karte gibt es dann quasi 4 Minikonten für 4 verschiedene Bereiche, erklärt Ursula von der Leyen.
Das ist einerseits die Lernförderung in der Schule, wenn sie nicht mitkommen. Es ist in den Ganztagsschulen oder Ganztagskindergärten, wo warmes Mittagessen angeboten wird, das Mittagessen. Es ist das Schulmaterial, das geht vom Tuschkasten bis zum Atlas, das vorhanden sein muss. Und die Möglichkeit, in der Freizeit in den Sportvereinen zu sein, wo auch alle anderen Gleichaltrigen sind.
Welche Kinder wofür Geld ausgeben dürfen, das soll in den Jobcentern entschieden werden. Ein Familienlotse soll mit den Eltern besprechen, was die Kinder brauchen und dann im Gespräch mit Schulen und Vereinen das richtige Angebot herausfinden. Von der Schwesterpartei hagelt es dafür Kritik. Die bayerische CSU-Sozialministerin Christina Haderthauer warf ihrer CDU-Kollegin vor, sie spreche allen langzeitarbeitslosen Eltern ein kollektives Misstrauensvotum aus. Das hätten die nicht verdient. Von der Leyen konterte, allein mit Geld sei Eltern und Kindern nicht geholfen.
Wir erleben viele Familien von Langzeitarbeitslosen, die sagen, sie sind isoliert, sie brauchen Informationen, sie sind dankbar, wenn wir ihnen auch zeigen, welche Angebote vor Ort es gibt und wenn jemand ihre Probleme auch wahrnimmt.
Langfristig sollen auch Kinder, die kein Hartz IV bekommen, deren Eltern aber nur ein geringes Einkommen haben, von der Chipkarte profitieren. Von der Leyen setzt dabei auch auf private Spender und erklärte, sie sei dazu im Gespräch mit den Ländern und Kommunen, mit den großen Stiftungen und auch mit der Wirtschaft. Kritik kommt auch von der Opposition. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig forderte, die vorhandenen Schulen und Kitas auszubauen damit Kinder dort ganztags betreut werden könnten und vielfältige Angebote bekämen, von der Nachhilfe bis zum Musikunterricht.
Ich finde es wichtig, dass wir das ausbauen und nicht Geld jetzt in eine neue Kartenstruktur investieren.
Gesine Lötsch, Vorsitzende der Linkspartei, warf von der Leyen vor, sie wolle nur davon ablenken, dass die Hartz-IV-Sätze für Kinder zu gering seien.
Die ganze Diskussion um die Chipkarten hat vor allen Dingen die Auswirkung, arme Menschen zu kennzeichnen, sie zu stigmatisieren, zu demütigen.
Lötsch sprach sich wie Schwesig für ein kostenloses Schulessen aus. Das sei ein erster Schritt, um Familien mit wenig Geld zu helfen. Geld investieren muss die Bundesregierung wohl auf jeden Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat ihr aufgetragen, dafür zu sorgen, dass auch Kinder, die von Hartz IV leben, gute Bildungschancen haben und in ihrer Freizeit mithalten können mit Gleichaltrigen.
Sigurd Neckel, Professor für Soziologie und Analyse der Gegenwartsgesellschaft an der Universität Wien. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwimm.
Wir diskutieren eine Plastikkarte mit einem Computerchip, der den Kindern der Hartz-IV-Empfänger den Zugang zu Sport, Kultur und Bildung öffnen soll. Die Idee, dass die Kinder der Ärmeren und Armen diesen Zugang ebenso brauchen wie andere, ist ja zunächst einmal nichts Verwerfliches, oder?
Nein, überhaupt nicht. Insgesamt enthält diese Idee ja durchaus einen rationalen Kern, einen positiven Kern, den man festhalten sollte. Der Kern besteht darin, dass man sagt, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Sport, an Kultur, an Bildung, die Freistellung von Kosten für das Schulmaterial und für die Schulspeisung, das sind öffentliche Aufgaben, das sind öffentliche Güter, die wir unseren Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen sollten. Und zwar unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern und unabhängig auch von der elterlichen Willkür, wenn Sie so wollen. Das ist prinzipiell eigentlich eine richtige Idee. Problematisch, der Pferdefuß an der ganzen Angelegenheit ist, dass dieses nur Kindern zugutekommen soll, wenn sie sich gleichzeitig als Hartz-IV-Kinder abstempeln lassen.
Also haben beide recht, die Bundessozialministerin Ursula von der Leyen und die bayerische Sozialministerin, die sagt, damit würde eine ganze Gesellschaftsgruppe die Eigenverantwortlichkeit abgesprochen und sie würden abgestempelt.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich richtig. Die Bundesregierung hat nicht das Recht, also eine Bevölkerungsgruppe als Hartz-IV-Empfänger erst einmal zu konstruieren und dann so zu tun, als ob die gewissermaßen die Supernanny aus dem Jobcenter brauchen, um mit ihren Kindern richtig umzugehen. Der richtige Kern, wie gesagt, besteht darin, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen diese Leistungen gesellschaftlich als öffentliche Güter zur Verfügung stellen sollten. Dafür muss die Gesellschaft Geld aufbringen, was auch vorhanden ist. Der schädliche Aspekt, der im Übrigen auch kontraproduktiv ist, besteht allerdings darin, dass eine Voraussetzung der Nutzung dieser Optionen eben sein soll, sich gleichzeitig als Kind einer Problemfamilie anderen gegenüber darzustellen. Und da kann man mit rechnen, dass das die Inanspruchnahme dieser Leistungen bei den Kindern und Jugendlichen nicht gerade befördern wird, wenn sie sich vor den anderen eben als Hartz-IV-Kind darstellen müssen.
Nun gibt es diese Problemfamilien aber, die das Geld lieber anders ausgeben, statt in die Bildung ihrer Kinder zu investieren, wenn da überhaupt was für übrig ist. Der Bürgermeister von Neukölln in Berlin, der sagt, es muss so sein, dass manche Familien eben tatsächlich nur Gutscheine oder eben die Chipkarte bekommen.
Das mag so sein. Es hat immer auch schon Familien gegeben, die so problematisch waren, dass es Formen der Verwahrlosung gegeben hat. Aber diese Formen der Verwahrlosung, wo dann die Sozialfürsorge auch berechtigterweise einschreitet, die gibt es natürlich nicht einfach nur im Hartz-IV-Milieu, das als solches ja auch gar kein Milieu ist. Wenn Sie überlegen, wer heute alles Hartz-IV in Deutschland bezieht, so sind das ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Also da muss man die Dinge ein bisschen auseinanderhalten. Und im Übrigen wäre eigentlich gerade diesen Familien auch am besten damit geholfen, dass bestimmte Institutionen, etwa im Schulsystem, tatsächlich verändert werden. Das will man aber nicht. Man will zum Beispiel nicht die flächendeckende Ganztagsschule einführen, die dann tatsächlich auch Förderungsmöglichkeiten am Nachmittag bereithalten könnte. Stattdessen will man die Chipkarte einführen und kommt dann auch noch mit der absurden Idee, dass ausgerechnet die ehemaligen Mitarbeiter der Arbeitsämter nun als pädagogische Kräfte darüber entscheiden sollten, was den armen Kindern denn Gutes tut. Heute gehst du mal ins Schwimmbad oder du könntest auch mal wieder in ein Kunstmuseum gehen. Das ist eine absurde Vorstellung, die auch in der Praxis, denke ich, kaum funktionieren wird.
Gibt noch was Absurdes dabei, was mir aufgefallen ist, nämlich, dass es auch Reichen ermöglicht werden soll, ihr Gewissen zu erleichtern, indem sie die Chipkarten von irgendwelchen Kindern aus Hartz-IV-Familien auffüllen, sozusagen.
Ja, das ist der Sozialstaat nach Gutsherrenart. Da geht es also postwendend zurück ins 19. und 18. Jahrhundert. Das verändert unser Verständnis von Sozialpolitik und Sozialstaat. Der Sozialstaat versteht sich so, dass Benachteiligte, diejenigen, die ohne eigene Schuld in eine prekäre Lage gekommen sind, dass die gewisse Teilhaberechte haben, ja, die sie erworben haben, die sie auch Kraft ihrer Bürgerschaft haben und dass sie einen Anspruch darauf haben, diese Rechte auch verwirklichen zu können. Das ist ein völlig anderes Verständnis, als eben die Sozialpolitik abhängig zu machen von der privaten Förderung vermögender Einzelner. Das ist tatsächlich der Weg in eine Refeudalisierung der gegenwärtigen Sozialpolitik.
Sieghard Neckel, Professor für Soziologie und Analyse der Gegenwartsgesellschaft an der Universität Wien. Recht herzlichen Dank.
Gerne.
Ach, wie kommt uns oft zu Ohren, dass ein Mensch was Böses tat. Was man sehr begreiflich findet, wenn man etwas Bildung hat. Manche Eltern sieht man lesen in der Zeitung, früh bis spät. Aber was will dies bedeuten, wenn man nicht zur Kirche geht? Denn man braucht nur zu bemerken, wie ein solches Ehepaar oft sein eigenes Kind erzieht. Ach, das ist ja schauderbar. Ja, zum ins Theater gehen, ja, zu sowas hat man Zeit, abgesehen von anderen Dingen. Aber wo ist Frömmigkeit? Zum Exempel die Familie, die sich Johann Koll beschrieb, hat es selbst sich zuzuschreiben, dass sie nicht lebendig blieb. Einen Fritz von 7 Jahren hatten diese Leute bloß. Außerdem, obschon vermögend, waren sie ganz kinderlos. Nun wird mancher sich wohl denken, Fritz wird gut erzogen sein, weil ein Privatier sein Vater. Doch da tönt es leider nein. Alles konnte Fritzchen kriegen, wenn er seine Eltern bat. Äpfel, Birnen, Zwetschgenkuchen. Aber niemals guten Rat. Das bewies der Schneider Böckel, Wohnhaft Nummer 5 am Eck. Kaum, dass dieser Herr sich zeigte, gleich schrie Fritzchen, meck, meck, meck. Oftmals, weil ihn dieses kränkte, kam er und beklagte sich, aber Fritzchens Vater sagte, dieses wäre lächerlich. Wozu aber soll das führen, ganz besonders in der Stadt, wenn ein Kind von seinen Eltern weiter nichts gelernt hat? Sowas nimmt kein gutes Ende. Fast verging ein ganzes Jahr, bis der Zorn in diesem Schneider eine schwarze Tat gebar.
So beginnt Wilhelm Buschs Ballade mit dem überdeutlichen Titel »Trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung«, die natürlich gar schröcklich endet und gar überhaupt nicht im Hartz-IV-Milieu spielt. Sonst wäre es auch kein Busch. Aber das kommt später, das böse Ende.
Silke Henningsen ist Lehrerin an der Frankfurter Carlo-Mierendorf-Gesamtschule. Sie gilt als eine Brennpunktschule. Viele Kinder und Jugendliche kommen aus sogenannten bildungsfernen Schichten, was die Arbeit nicht immer einfach macht, meint Henningsen. Dass Bundessozialministerin Ursula von der Leyen nun plant, per Chipkarte Kindern Zuschüsse für Essen, Lernmittel, aber auch Nachhilfe zu ermöglichen, befürwortet Henningsen.
Prinzipiell finde ich die Idee mit dieser Chipkarte gut. Ich denke aber, dass sie bei vielen Familien nicht so genutzt werden kann. Wenn die Familien Probleme haben, ihren Kindern Förderung zukommen zu lassen, dann hat es oft was damit zu tun, dass sie Strukturen nicht kennen, dass sie selber nicht erkennen, wie wichtig vielleicht auch Bildungspolitik, Bewegung oder Musik für Kinder sein kann. Und gerade kleinere Kinder, aber wir merken das jetzt auch bei den Fünftklässlern, brauchen jemanden, der mit ihnen wohin geht.
Für Henningsen ist klar, wenn die Chipkarte für Kinder aus sogenannten Hartz-IV-Familien ein Erfolg werden soll, bedarf es einer zusätzlichen Unterstützung von Betreuern, die den Eltern beratend zur Seite stehen. Ähnlich wie es das Konzept der Bundessozialministerin vorsieht. Kritisch sieht die Frankfurter Lehrerin den technischen Aufwand, um die Karte zum Laufen zu bringen. Es müssen Lesegeräte installiert werden, in der Schule, aber auch in Vereinen und Geschäften. Das Geld sollte lieber direkt in die Schularbeit fließen, sagt Henningsen.
Wir haben keinerlei Ressource, um den Kindern zu helfen. Gerade wir haben jetzt zum 5. Mal den Antrag auf Ganztagsschule gestellt und der ist wieder abgelehnt worden. Und wenn wir die Ressourcen, die ja auch nicht üppig sind, aber wenn wir die Ressourcen einer kompletten Ganztagsschule, einer gebundenen hätten, dann könnten wir schon vielen Kindern mehr helfen.
Auch Hartmut Fritz sieht der Einführung der Chipkarte mit gemischten Gefühlen entgegen. Seit 12 Jahren leitet er den Caritasverband in Frankfurt, der täglich in Familienberatungsstellen, Jugendhäusern oder Kindertagesstätten mit den Problemen und Nöten von Hartz-IV-Hilfeempfängerkindern zu tun hat. Vielen Eltern reiche das Geld hinten und vorne nicht. Hartmut Fritz plädiert deswegen neben der Chipkarteneinführung, entsprechend des Bundesverfassungsgerichtsurteils, den Hartz-IV-Satz zu erhöhen.
Unabhängig von diesen Sachleistungen sind diese Grundregelsätze der Grundversicherung um 24 bis 42 Euro anzuheben, je nach Altersgruppe. Und das muss auf jeden Fall gewährleistet sein zum 1.1. Dann kann man darüber reden, was an zusätzlichen, wie wir sagen, befähigenden Sachleistungen gegeben wird. Wenn allerdings, und das klingt im Moment so in der Diskussion, es darum geht, das Verfassungsgerichtsurteil nur über eine solche Chipkartenregelung zu realisieren, dann habe ich große Bedenken, ob dies verfassungskonform ist.
Auch beim zuständigen Bildungsreferenten des DGB Hessen, Matthias Körner, stößt die Einführung der Chipkarte auf Skepsis. Nicht nur, weil der DGB-Mann darin eine Stigmatisierung und Bevormundung der Kartenbesitzer sieht. Was Körner ebenfalls am Konzept des Bundessozialministeriums missfällt, sind die sogenannten Familienlotsen, die die Eltern beraten sollen. Beispielsweise um zu klären, was die Kinder an Schulmaterialien benötigen oder welche Nachhilfe die beste ist. Das Problem, meint Körner, sei, dass die Arbeit des Familienlotsen Mitarbeiter der Jobcenter übernehmen sollen.
Wenn man weiß, wie viel Zeit die Jobcenter pro Betreuungsfall jetzt schon nur haben, kann man da nichts Gutes hoffen. Zumal eigentlich die Arbeitsagentur auch nicht gerade die Behörde ist, die wir als Fachbehörde für Erziehungsfragen kennen. Da gibt es andere, gerade in den Kommunen vorgehaltene Strukturen, die das bisher eigentlich schon ganz gut machen und potenziell auch viel besser könnten.
So sieht Körner den Job des Familienlotsen vor allem bei Jugendämtern, aber auch in Schulen oder Sozialverbänden angesiedelt. Doch auch insgesamt findet der Bildungsreferent des DGBs, dass die Karte eigentlich unnötig sei. Nämlich dann, wenn die Bundesregierung statt auf Chipkarten mehr auf eine Rundumbetreuung in Ganztagsschulen setzen würde, wie beispielsweise in Schweden oder Norwegen.
Dann entsteht eben auch gar nicht in dem Ausmaß, wie wir das haben, dieser individuelle Förderbedarf, sondern alle haben gleichermaßen die Chance, wenn sie sich dafür interessieren, an Bildungsangeboten zu partizipieren, die über eine staatliche Infrastruktur in Schulen organisiert wird. Das scheint mir insgesamt die klügere Herausforderung, als dem Gedanken zu folgen, da jetzt mit so individuellen Unterstützungen arbeiten zu wollen.
Der Kunze über die Reaktionen auf Ursula von der Leyens Chipkarte für Hartz-IV-Kinder. Professor Oskar Negt, Sozialphilosoph und Publizist, guten Tag.
Guten Tag.
Ihr jüngstes Buch heißt »Der politische Mensch – Demokratie als Lebensform« und es ist eine harte Kritik am gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft. Sie sehen eine dramatische soziale Zuspitzung, die unsere Gesellschaft in den Grundfesten gefährdet, oder spitze ich jetzt zu sehr zu?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in bestimmter Hinsicht Tag für Tag explosive Potenziale produziert. Das ist nicht immer ganz sichtbar und man soll nicht immer fragen, wo ist die Alternative. Aber ich glaube, da ist ein drohendes Potenzial an Unruhe, an Auffassungen von Menschen, die nicht mehr sehen, dass eine Gesellschaft, eine sehr reiche Gesellschaft, mit anderen Worten, die reichste Gesellschaft unserer Geschichte, wirklich so etwas wie austeilende Gerechtigkeit produziert.
Und dieses Potenzial sehen Sie im unteren Drittel dieser Gesellschaft?
Nein, das ist, glaube ich, etwas Neues. Dieses gewissermaßen der Angstrohstoff, der die Menschen erfasst hat. Also die Angst, in einem sozialdarwinistischen Überlebenskampf zu den Verlierern zu gehören, schiebt sich immer stärker ins Zentrum. Das gilt also für das mittlere Management genauso wie für diejenigen, die abgekoppelt sind oder die in Prekariatsverhältnissen leben. Ich glaube nicht, dass es nur ein Randphänomen ist, sondern die Unruhe geht tief ins Zentrum.
Wenn Sie vor diesem Hintergrund jetzt Frau von der Leyens Chipkarte bewerten, was ist das? Ist das ein echtes soziales Anliegen? Ist das eine, wie soll ich sagen, soziale Nebelkerze, die uns von dem eigentlichen Problem ablenken soll?
Ja, wissen Sie, Frau von der Leyen gehört natürlich zu den wenigen Personen, die sehr fantasiereich sind in vieler Hinsicht. Bewegt sich ihr Kopf schon in Fragestellungen, wie kann man aus der Misere herauskommen? Mhm. Und diese Chip-Vorstellung scheint zunächst einmal sehr plausibel zu sein, aber ist natürlich eine Ablenkung von den grundlegenden Reformen, die im ganzen Bildungssystem notwendig sind. Und das wird ja auch immer deutlicher, dass gerade in Deutschland die fast alle PISA-Studien zeigen, rückständig ist in der Integration der Bevölkerung in Bildungsprozesse. Das heißt, der Selektionswahn, der es früh einsetzt, also mit Prognosen von Lernkarrieren, ist fast unberührt in Deutschland und ist eigentlich eine Bildungskatastrophe.
Also was derzeit an Sozialpolitik passiert und Frau von der Leyens Chipkarte für Hartz-IV-Kinder, also für die Kinder der Arbeitslosen sozusagen und der Hartz-IV-Aufstocker, also der Billiglöhner, dieses Jahr als großes soziales Projekt gerade in der Diskussion und deshalb eigentlich das Einzige, was derzeit an Sozialpolitik wirklich Neues geschieht, ist nach Ihrer Ansicht eher Doktern an den Symptomen oder wäre es sogar eine Verschärfung der sozialen Schieflage?
Nein, das glaube ich nicht, dass es eine Verschärfung ist, aber es kuriert Symptome, es sind Dekorationen. Die wirklichen Reformen müssten ansetzen an der Veränderung des ganzen Bildungssystems, im Übrigen auch der Erwachsenenbildung und der politischen Bildung.
Sie fordern in Ihrem Buch Der politische Mensch einen Ausblick für die Gesellschaft, also eine Idee für die Zukunft, eine gesellschaftspolitische Utopie.
Ja.
Warum würde das helfen?
Na, es würde zunächst nichts helfen, aber es würde ein Signal dafür sein, dass wir in einer der tiefsten Krisensituationen des Umbaus einer entwickelten Gesellschaft uns befinden und im Grunde in unserem ganzen Fantasiehorizont nur betriebswirtschaftliche Rationalität eine Rolle spielt. Das heißt, die Verarmung der Fantasie, die aus der Misere herauszukommen, ist, glaube ich, noch nie so stark gewesen. Das liegt natürlich auch daran, dass es eine alternative Arbeiterbewegung sichtbar so nicht gibt. Das heißt, diese Form der Auswege, das Suchen der Auswege, das meine ich damit mit utopischen Entwürfen, die ja nicht nur Gesellschaftsentwürfe im Großen sind, sondern im Alltagsverhalten sich bewähren müssen. Utopie ist die konkrete Verneinung eines als Misere empfundenen Zustands mit dem bewussten Willen, ihn zu verändern. Und in dem Sinne sind die Utopiepotenziale in unserer Gesellschaft derart verkümmert, dass eigentlich eben nur übrig bleibt, Haushaltskürzungen, Haushaltssanierungen, wobei man ja hier die Frage stellen kann, was ist eigentlich Realität? Haben Sie eine Vorstellung von 750 Milliarden Euro oder Dollar? Was sind das für Größenordnungen? Man spricht heute von Milliarden so wie vor 3 oder 4 Jahren noch von Millionen. Die Realitätslosigkeit dieser Realität, mit der wir es zu tun haben, ist ein gefährlicher Hinweis darauf, dass die Gesellschaft eine bedrohliche Spaltung durchmacht.
Professor Oskar Negt, Sozialphilosoph und Autor des Buches Der politische Mensch, Demokratie als Lebensform. Vielen Dank. Chip, chip, hurra, das letzte Gefecht des Wohlfahrtsstaats. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Weiter geht's mit Wilhelm Busch.
Unter Vorwand eines Kuchens lockt er Fritzchen in sein Haus und mit einer großen Schere bläst er ihm das Leben aus. Kaum hat Böckel dies verbrochen, als es ihn auch schon geniert. Darum nimmt er Fritzchens Kleider, welche grün und blau kariert. Fritzchen wirft er schnell ins Wasser, dass es einem Plumpser tut. Kehrt beruhigt dann nach Hause, denkend, so, das wäre gut. Ja, es setzte dieser Schneider an die Arbeit, sich sogar, welche eines Tandlers Hose und auch sehr zerrissen war. Dazu nahm er Fritzchens Kleider, weil er denkt, dich krieg ich schon. Aber ach, die armen Eltern. Wo ist Fritzchen, euer Sohn? In der Küche steht die Mutter, wo sie einen Fisch entleibt. Und sie macht sich große Sorge, wo nur Fritzchen heute bleibt. Als sie nun den Fisch aufschneidet, da war Fritz in dessen Bauch. Tot fiel sie ins Küchenmesser. Fritzchen war ihr letzter Hauch. Wie erschrak der arme Vater, der grad eine Prise nahm. Heftig fängt er an zu niesen, welches sonst nur selten kam. Stolpern und durchs Fenster stürzen. Ach, wie bald ist das geschehen. Ach, und Fritzchens alte Tante muss auch grad vorübergehen. Dieser fällt man auf den Nacken. Knacks! Da haben wir es schon. Beiden teuren Anverwandten ist die Seele sanft entflohen. Drop erstaunten viele Leute. Und man munkelt allerlei. Doch den wahren Grund der Sache fand die wackre Polizei. Nämlich, eins war gleich verdächtig, Fritz hat keine Kleider an. Und wie wäre sowas möglich, wenn es dieser Fisch getan?
Geht also noch weiter, die Ballade von Wilhelm Busch. Chip Chip Hurra, das letzte Gefecht des Wohlfahrtsstaats, der Tag in HR2 Kultur. Was aber ist eigentlich der Wohlfahrtsstaat? Wo kommt er her? Wie ist er entstanden? Rückblick in die eigene Geschichte von Eberhard Nembach.
Am Anfang war die Mildtätigkeit, die biblisch vorgeschriebene Nächstenliebe, Caritas. Die christlich geprägten Reichen gaben den Armen was ab, um ihre eigene Seele zu retten. Erst die systematisch denkenden preußischen Aufklärer erfanden dann den Wohlfahrtsstaat, in dem der König als eine Art verantwortungsvoller Übervater für die Glückseligkeit seiner Untertanen zu arbeiten hatte. Noch viel rationaler war aber Otto von Bismarck, der als Reichskanzler Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialversicherung erfand, um für seinen Kaiser die revolutionär gestimmten Arbeiter ruhig zu halten.
Wer eine Pension für sein Alter hat, der ist viel zufriedener und viel leichter zu behandeln, als wer darauf keine Aussicht hat.
Vom Gedanken eines Grundrechts auf menschenwürdiges Leben, auf Versorgung im Alter und bei Krankheit war da noch keine Rede. Das änderte sich, als Sozialdemokraten nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik ans Ruder kamen. Eduard David proklamierte damals für die SPD:
Die deutsche Revolution ist nicht nur eine politische, sie ist auch eine wirtschaftliche, eine soziale Revolution. Ein neues, höheres Wirtschafts- und Gesellschaftsideal lebt in den Massen des werktätigen Volkes.
Natürlich waren den neuen Industriellen und den alten Eliten die Arbeiterführer mit ihren Gerechtigkeitsvorstellungen nach wie vor verdächtig. Sie arrangierten sich aber mit ihnen aus reinem Selbstschutz. Dann kamen Adolf Hitlers Nazis, die nannten sich nicht zufällig Nationalsozialisten. Mit sozialen Wohltaten sicherten sie sich eine Anhängerschaft in den unteren Bevölkerungsschichten. Natürlich gab's Geld und Urlaubsreisen nach der rassistischen Ideologie nur für Deutsche, die das Regime für würdig befand. Nach dem Krieg stabilisierte sich in Westdeutschland zwar der Mythos von der Stunde Null, in Wirklichkeit waren aber auch zwischen den Ruinen nicht alle gleich.
Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie.
Die Währungsreform, die Einführung der D-Mark, begünstigte Aktien- und Immobilienbesitzer. Die hatten was zum Neuanfangen, während zum Beispiel Millionen Flüchtlinge buchstäblich vor dem Nichts standen. Solidarität wurde schließlich gesetzlich verordnet. Der Bundestag beschloss das Lastenausgleichsgesetz, das 1952 in Kraft trat. In der DDR regierte der Staatssozialismus, während in der Bundesrepublik der Theoretiker Alfred Müller-Armack den Begriff der sozialen Marktwirtschaft erfand, den nach anfänglichem Zögern dann Ludwig Erhard populär machte. Die Sozialversicherungen wurden in der Bundesrepublik nach dem solidarischen Umlageprinzip neu aufgebaut. Wer einzahlte, sollte auch entsprechende Leistungen bekommen, bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter. Gewerkschaften und Arbeitnehmer fanden zum komplizierten, aber auf Dauer doch stabilen und viele Jahre erfolgreichen Modell der Sozialpartnerschaft. Erst unter dem Druck der Globalisierung, der offenen Grenzen und der immer engeren wirtschaftlichen Verflechtung begann ausgerechnet der Sozialdemokrat Gerhard Schröder mit dem Umbau des Sozialstaats. Norbert Blüm, der als CDU-Politiker jahrelang so etwas wie das soziale Gewissen der alten Bundesrepublik verkörperte, sieht die neuesten Entwicklungen kritisch.
Wir haben es insofern mit einem Paradigmenwechsel zu tun, dass der Sozialstaat sich grundlegend verändert. Es ist eine elementare Gewichtsverlagerung. Das verschiebt sich ganz unmerklich von der Sozialversicherung hin zur Fürsorge. Damit wird der Sozialstaat abhängiger vom Staatshaushalt. Er ist weniger an Vorleistungen geknüpft, er ist manipulierbarer. Wir haben es mit einem Bedürftigkeitsprüfungsstaat zu tun.
Professor Stefan Lessenich, Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Vergleichende Gesellschafts- und Kulturanalyse an der Universität Jena. Guten Tag.
Hallo, Herr Schwinn.
Der Wohlfahrtsstaat, haben wir eben gelernt, ist ursprünglich die Idee der Mächtigen zur Einbindung und Ruhighaltung der unteren Schichten. Insofern ist das, was Ursula von der Leyen mit der Chipkarte für Hartz-IV-Kinder vorhat, eine konsequente Fortführung dieser Idee.
Wenn man das so sehen will, könnte man das so sagen. Man muss, glaube ich, immer beide sehen, beide Seiten. Der Wohlfahrtsstaat ist ein Herrschaftsinstrument immer gewesen von Anfang an. Wir haben das in dem Beitrag gehört. Er ist aber natürlich auch ein Instrument zum Schutz der Schwächeren immer gewesen. Auch heute noch geht natürlich viel Geld auch in den Schutz der Schwächeren. Aber sehr wohl zielt der Wohlfahrtsstaat immer darauf ab, sozialen Frieden herzustellen und auch die Lebensführungsweisen der Menschen in gewisser Weise beeinflussen zu können. Und das sehen wir natürlich gegenwärtig in ganz besonderem Maße.
Eigentlich aber, wenn man das weiterdenkt, wären diejenigen, die vom derzeitigen System profitieren, die also ein Interesse am Machterhalt haben müssten, gut beraten, zumindest hat das Oskar Negt vorhin so gesagt, wieder mehr Wohlfahrtsstaat in diese Gesellschaft zu implementieren und die soziale Schieflage nicht nur mit einer Chipkarte zu bekämpfen.
Ja gut, gut beraten und ich glaube, in die Richtung gehen ja auch viele Aktivitäten, ist der Wohlfahrtsstaat oder sind sozusagen die sozialpolitischen Eliten, wenn sie die Mittelschichten befrieden und ruhig stellen und die soziale Lage der Mittelschichten sichern. Das ist eine breite Masse der Bevölkerung und hier gehen ja gegenwärtig Ängste um, dass man sozial absteigen könnte und den Unterschichten nahe kommen könnte. Das heißt, darauf bezieht sich zu Recht, glaube ich, das Hauptaugenmerk der gegenwärtigen Sozialpolitik und einstweilen meint man noch, die sogenannten Unterschichten vernachlässigen zu können, sie mit solchen Dingen wie Chipkarten abspeisen zu können, symbolische Bildungspolitik zu betreiben. Ich glaube auch nicht, dass das von großer Zukunft ist, sehe aber auch nicht, dass jetzt unmittelbar irgendwelche Widerstände dort zu erwarten wären.
Wenn man es mal böse denkt, andersrum könnte es ja auch so sein, Oskar Negt hat das eben gerade den Angstrohstoff genannt, nämlich die Drohung mit dem Absturz, der die Mittelschicht umtreibt. Die Chipkarte könnte ja auch eine Beruhigungsaktion für eben diese beunruhigte Mittelschicht sein. Guck mal, wir kümmern uns darum, dass es da am unteren Ende der Gesellschaft ruhig bleibt.
Ja, so ist es, ruhig bleibt und vor allem, dass sich das untere Ende der Gesellschaft eben an den Weisen der Lebensführung, an den Normen und Werten auch orientiert, die die Mittelschicht vorgibt. Also, wenn jetzt klar ist, dass nicht nur Bildung im Vordergrund stehen muss für die Zukunft, sondern bestimmte Formen der Bildung, bestimmte Formen auch der beispielsweise musikalischen Erziehung und so weiter und so fort, dann symbolisiert diese Chipkarte erst einmal, wir kümmern uns sozusagen um die sozial niederen Schichten und zwar in einer Weise, die den mittleren Schichten genehm ist, nämlich wir zeigen ihnen, wo es lang geht, wir zeigen ihnen, welche Formen beispielsweise der Bildung angemessen sind in dieser Gesellschaft und wir geben eben dann auch nur dafür Geld und auch nur dafür Anrechte.
Aber nochmal zurück zu der ursprünglichen Idee, wenn der Wohlfahrtsstaat an den ungleichen sozialen Verhältnissen, wie Sie ja auch gesagt haben, nie etwas Wesentliches verändert hat, also grundlegend verändert hat, aber gleichzeitig die unteren Schichten immer beruhigt hat und die mittleren jetzt neuerdings auch beruhigt, weil man sich um die unteren kümmert, dann haben wir angesichts der sozialen Schieflage doch einen Wohlfahrtsstaat, der reformbedürftig ist, weil die soziale Schieflage so stark geworden ist, dass vielleicht das nicht in eine gute Zukunft führt.
Also ich denke, reformbedürftig ist dieser Wohlfahrtsstaat allemal. Es geht ja tatsächlich, und das stimmt ja auch, wenn Kritiker das immer noch mal in einer anderen Weise dann behaupten, es geht sehr viel Geld in diesen Wohlfahrtsstaat. Er schützt aber in weiten Teilen die Falschen. Er setzt gegenwärtig diejenigen, die sowieso Verlierer und Verliererinnen des wirtschaftlichen Umbruchs sind, setzt er noch mal zusätzlich unter Druck, unterstellt ihnen, sie würden sich nicht ausreichend anstrengen, gibt ihnen bestimmte Lebensführungsmuster vor, wie gerade schon gesagt. Und von daher gibt es selbstverständlich einen sehr großen Umbau, ein Umbau, der meines Erachtens in Richtung von wirklich sozialen Rechten auf eine materielle Existenzsicherung, auch auf soziokulturelle Teilhabe zielen müsste, also in Richtung eines Grundeinkommens als Bürgerrecht.
Und gut, das ist die Idee, die wir schon mal diskutiert haben und die immer mal wieder hochkommt. Das heißt, man müsste dann aber alles, was bislang an Sozialstaat da ist, umbauen und müsste das alles mit diesem Grundeinkommen abgleichen.
Naja, also das würde jetzt nicht heißen, dass es nur noch eine Leistung gibt und damit wäre der Wohlfahrtsstaat sozusagen schon aus dem Schneider. Wir haben ja nicht nur Notwendigkeit an materieller Existenzsicherung, wir haben in dieser Gesellschaft Notwendigkeit auch an vielen sozialen Dienstleistungen, der Beratung, der Betreuung, der Begleitung von Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Herr Blüm hat gerade eben darauf hingewiesen, die Sozialversicherungen sollten stärker wieder in den Mittelpunkt gestellt werden. Das weiß ich nicht. Die Sozialversicherungen sind ja auch eigentlich Schutzinstrumente für die Bessergestellten, nämlich für diejenigen, die erwerbstätig sind, die Arbeit haben und die aufgrund dieser Arbeit sich dann eben auch soziale Rechtsansprüche erwerben können. Ich denke, wir müssten diesen Sozialstaat stärker auf die wirklich Bedürftigen ausrichten und es ihnen aber dann eben auch Rechte zusprechen und sie nicht mit Almosen versorgen.
Professor Stefan Lechenich, Professor für Soziologie an der Universität Jena. Vielen Dank.
Bitteschön.
Chip Chip Hurra, das letzte Gefecht des Wohlfahrtsstaats, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt das erschreckliche Ende der buschischen Ballade.
Lange fand man keinen Täter, bis man einen Tantler fing, der, es war ganz kurz nach Ostern, eben in die Kirche ging. Ein Gendarm, der auf der Lauer, hatte nämlich gleich verspürt, dass die Hose dieses Tantlers hinten grün und blau kariert. Und es war ein dumpf Gemurmel bei den Leuten in der Stadt, dass eine schwarze Tantlerseele dieses Kind geschlachtet hat. Hochentzücket führt den Tantlermann zu Exekution. Zwar, er will noch immer mucksen, aber wupp, da hängt er schon. Nun wird mancher hier wohl fragen, wo bleibt die Gerechtigkeit? Denn dem Schneidermeister Böckel tut bis jetzt man nichts zuleid. Aber in der Westentasche des verstorbenen Tantlers fand man die Quittung seiner Hose und von Böckels eigener Hand. Als man diese durchgelesen, schöpfte man sogleich Verdacht und man sprach zu den Gendarmen: Kinder, habt auf Böckel Acht. Einst geht Böckel in die Kirche. Plötzlich fällt er um vor Schreck, denn ganz dicht an seinem Rücken schreit man plötzlich: Meck, meck, meck. Dies geschah von einer Ziege. Doch für Böckel war's genug, dass sein schuldiges Gewissen ihn damit zu Boden schlug. Ein Gendarm, der dies verspürte, kam aus dem Versteck herfür und zu Böckel hingewendet sprach er: Böckel, geh mit mir. Kaum noch zählt man 14 Tage, als man schon das Urteil spricht, Böckel sei aufs Rad zu flechten. Aber Böckel liebt dies nicht. Ach, die große Schneiderschere ließ man leider ihm und schnapp, schnitt er sich mit eigenen Händen seinen Lebensfaden ab. Ja, so geht es bösen Menschen. Schließlich kriegt man seinen Lohn. Darum, o ihr lieben Eltern, gebt doch Acht auf euren Sohn.
Reichen Verwahrlosung gab es schon zu Wilhelm Buschs Zeiten. Mit der Chipkarte für Hartz-IV-Kinder will die Sozialministerin in heutigen Zeiten die gröbsten Ungerechtigkeiten unseres schiefen Bildungssystems etwas ausgleichen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, drüben über dem großen Teich, da würde so ein Unterfangen als absolut unzulässige Einmischung des Staates ins Privatleben angesehen. Kleine Abschweifung in andere Welten, Gunnar Schulz-Burkel.
To me, what the American dream is, that no matter what your background is, what income background you're from, that no matter what, you can be anything you want to be.
Egal, wo du herkommst, was du gemacht hast, wie viel Geld du hast, du kannst alles werden, was du willst. Und das ist der amerikanische Traum.
Die Redensart, der amerikanische Traum, kam in den 30er Jahren auf. Sie besagte, dass jeder die Freiheit hat, wohlhabend zu werden und ein besseres Leben zu führen. Im Klartext bedeutet das, einen guten Job zu haben, mit Fleiß schnell aufzusteigen, ein Haus im Grünen und einen Mittelklassewagen zu haben. Im Grunde nichts anderes als das, was in der Verfassung steht. Jeder kann danach streben, glücklich zu sein. Was viele missverstehen, streben bedeutet nicht automatisch, dass man darauf eine Garantie hat. In den 50er Jahren wurde den Bürgern eingehämmert, dass jeder in der Lage sei, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten. Wie viele Tellerwäscher das tatsächlich schafften, weiß man nicht. Ziemlich sicher ist wohl, dass es nicht viele gewesen sein können.
I think for me the American dream is just to have a great family and a great home on the beach somewhere and just have.
Für mich bedeutet der amerikanische Traum, dass ich eine nette Familie habe und genug verdiene, um gut zu leben. Der amerikanische Traum ist in den meisten Amerikanern fest verankert. Mein Traum ist es, Anwalt und dann Richterin zu werden. Du kannst alles erreichen, wenn du es nur willst.
Ich denke, es ist, dass du die Möglichkeit hast,
Nach einer Umfrage des CBS-Fernsehens und der New York Times behauptet immerhin die Hälfte, ihren Traum verwirklicht zu haben. Das ist umso bemerkenswerter, da die Wirtschaft seit Jahren im Keller ist, die Arbeitslosenrate bei knapp 10% liegt und viele Bürger die Hypothekenzinsen für ihr Haus nicht mehr bezahlen können. Der Traum vom Haus im Grünen endet mit der Zwangsversteigerung. Das Bildungswesen ist marode, das Gesundheitssystem ist immer noch im Argen und ein soziales Netz ist unbekannt. Die Mittelklasse gibt es nicht mehr und wenn es sie geben sollte, dann macht sie sich nicht bemerkbar. Die immer wieder zitierte Schere zwischen Arm und Reich klafft inzwischen so weit auseinander, dass man mit ihr nicht mehr schneiden kann.
When I was growing up in nearby Patterson, an old industrial town, the American dream was that whatever your origins, that if you work.
Früher wurde uns gesagt, dass man durch harte Arbeit und mit ein bisschen Glück eine goldene Zukunft hat. Davon gingen und gehen viele illegale Latinos aus, die in die USA kommen, um es hier zu schaffen, weil sie zu Hause keine Arbeit finden. Der Schock für viele, es gibt viel weniger Jobs, die Immigrationsbehörde jagt sie und wenn sie doch Arbeit finden, werden sie mit einem Hungerlohn abgespeist. Es ist kein amerikanischer Traum, sondern vielmehr ein amerikanischer Albtraum. Mein amerikanischer Traum dreht sich um Sparen, damit ich im Alter genug Geld habe und meine Kinder auf gute Schulen schicken kann. Aber in den letzten beiden Jahren war dieser Traum nur noch ein Witz. Und hier ist das Erstaunliche an den Umfragen der letzten Monate. Obwohl die USA immer noch in einer Rezession stecken, auch wenn Präsident Obama das anders sieht, hat die breite Mehrheit der Bürger den Eindruck, den amerikanischen Traum zu leben. Das Gefühl ist sogar noch stärker als vor 4 Jahren. Und woran liegt das? Soziologen und Psychologen meinen, dass Amerikaner in schlechten Zeiten die Definition vom amerikanischen Traum ändern. Es geht dann mehr um Werte wie Freiheit und Chancen als um Materielles und Erfolg.
We have achieved the dream. Other people in our situation in other countries probably would.
Wir haben den amerikanischen Traum verwirklicht und ich glaube, Menschen aus anderen Ländern hätten den ebenfalls gerne.
Ausgeträumt ist also nicht der amerikanische Traum, er wird nur neu definiert, je nach Situation. Axel Bohmeier, Professor für Erziehungswissenschaften und Geschäftsführer des Instituts für christliche Ethik und Politik in Berlin. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Es geht bei der ganzen Diskussion um die Chance zur Teilhabe an der gesellschaftlichen Entwicklung, an Kultur, an Bildung. In den USA reicht, wie eben gehört, vielen offenbar die theoretische Möglichkeit. Bei uns ist das nicht so. Ist unsere Definition von sozialer Gerechtigkeit anders als in anderen Teilen der Welt?
Sicherlich ist es so, das ergeben die Umfragen auch, dass die Bundesbürger soziale Gerechtigkeit sehr viel stärker als zum Beispiel die Amerikaner als gleiche Lebenschancen auch definieren. Also nicht nur die Möglichkeit zu haben, sondern tatsächlich auch die Verwirklichung gleicher Lebenschancen, also einer relativ egalitaristischen Gesellschaft sozusagen zu haben. Allerdings bedeutet das nun wiederum nicht, dass damit gemeint ist, dass alle dasselbe verdienen und alles absolut gleich und uniform ist.
Aber dieser soziale Schere, wie sie eben von Gunnar Schulz-Burkel da angesprochen worden ist und die es ja auch bei uns gibt, die bei uns auch immer weiter auseinandergeht, die gehört eigentlich nicht zu unserer Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit.
Sie gehört nicht zu der Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit und man sieht ja auch, dass in den Umfragen oder in der Empirie, die erhoben wird, die Mittelschicht in Deutschland sehr stark Angst hat, dass sie eben in das untere Drittel oder vielleicht sogar in die untere Hälfte oder in die Hälfte sozusagen hineinrutscht irgendwie und zu diesem Jahr Subproletariat oder so herabsinkt.
Und wir wissen ja, dass das die meisten aus der Mittelschicht nicht tun.
Genau.
Dennoch gibt es diese Angst und die prägt eigentlich die Debatte.
genau die prägt die Debatte. Und das Problem scheint mir immer zu sein, dass ängstliche Menschen im Regelfall nicht nach oben, sondern nach unten treten, wenn sie denn Angst haben. Also die Debatte ist natürlich zum Beispiel, wie sie der Außenminister angezettelt hat, eine Debatte, die dann um Leistungsmissbrauch von Sozialhilfeempfängern geht und nicht eine Debatte, die sich an Steuerbetrug festmacht.
Und deshalb kommen wir jetzt, ich rechne Frau von der Leyen ja auch zur Mittelschicht, deshalb kommen wir jetzt dazu, die Bevormundung der Armen einzuführen, also denen zu sagen, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben.
Na, das ist natürlich eine sehr zweischneidige Sache, diese Chipcard. Das eine Problem ist, dass ich schon glaube, dass es richtig ist, effizient Mittel zu verwenden. Also das ist ein Gebot auch von Gerechtigkeit, natürlich dafür zu sorgen, dass die eingesetzten Mittel eines Staates, die begrenzt sind, auch dort ankommen, wo sie ankommen. Das Problem der Chipcard scheint ja dann allerdings zu sein, ob sie auch tatsächlich sozusagen das ermöglichen, was sie ermöglichen sollen, nämlich Teilhabe an Gesellschaft und das auch auf Zukunft hin.
Aber ist es nicht auch der Blick aus der Mittelschicht nach unten und denen müssen wir jetzt mal helfen und wir scheren die alle über einen Kamm, wobei doch Hartz IV eigentlich ein System der Individualisierung der Hilfe sein sollte?
Genau, allerdings ein System sozusagen der Individualisierung, was nicht die Fundamentalnorm von also Autonomie, von Selbstbestimmung hat, die man ja auch als Fundamentalnorm von Gerechtigkeit sehen kann, dass Menschen autonom selbstbestimmt leben können, sondern es ist im Grunde eher eine Verdachtsnorm, dass man sagt, wir schauen immer ganz genau nach auf den Einzelfall, ob die das auch tun, weil wir ihnen das eigentlich nicht wirklich zutrauen. Man könnte auch sagen, es ist eine Pädagogisierung des Sozialhilfesystems, das war Hartz IV, also eine Individualisierung und Pädagogisierung auf den Einzelfall. Das ist insofern problematisch, als dass es sich irgendwie wie eine fast fürsorgliche Belagerung dann auswirkt.
Und diese Chipkarte wird in Zukunft dann auch gelten für all die Menschen, die Vollzeit arbeiten, aber im Billiglohnsektor arbeiten und dennoch dann eben Sozialhilfe brauchen, also Hartz IV Aufstocker sind. Empfinden wir das noch als gerecht, dass die dann so behandelt werden?
Das Problem scheint mir zu sein, also man kann es am Kindergeld aufhängen zum Beispiel. Man könnte ja sagen, wir wissen nicht, wie Kindergeld verwendet wird, die 184 Euro. Das wissen wir prinzipiell nicht. Und deswegen geben wir diese Kindergeldleistung auch nur noch als Sachleistung aus, die abgerufen wird und von der Staat, die Politiker dann ausdeuten, für was diese Leistung abgerufen wird.
Dann aber für alle, auch für die Reichen.
Genau, für alle. Ich bin mir relativ sicher, dass dann ein sehr großer Aufschrei durch die Republik gehen wird, dass ein solcher Paternalismus, im Falle von von der Leyen Maternalismus, inakzeptabel ist und da dann Freiheitsrechte von Familien auch beschneidet, ähnlich im Beispiel des amerikanischen Traums. Die Familien wissen schon am besten, wie sie Geld einzusetzen haben. Das ist natürlich, muss nicht so sein. Das stimmt, im Einzelfall kann auch eine solche Geldsumme natürlich fehlgeleitet werden und kommt dann Kindern nicht zugute.
Aber das müssen wir vielleicht aushalten. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vergleich. Axel Burmeier, Professor für Erziehungswissenschaften und Geschäftsführer des Instituts für christliche Ethik und Politik in Berlin. Wir machen gleich weiter im Gespräch mit Professor Rudolf Hickel, Direktor des Instituts für Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Guten Tag.
Ja, hallo.
Ja, wir haben inzwischen knapp 1,5 Millionen Menschen, die einen regulären Job haben, die also regelmäßig arbeiten und dennoch Hartz IV beziehen. 11 Milliarden Euro, ich habe Sie gerade schon angesprochen, die Aufstocker, 11 Milliarden Euro kosten uns diese Aufstocker jährlich. Da ist eine wirtschaftspolitische Form zum sozialen Problem geworden. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich genauso. Wir haben ja die Basis des Wirtschaftssystems, ist die Arbeit und die Entlohnung der Arbeit. Und in den letzten Jahren durch unterschiedliche Bedingungen ist im Grunde genommen immer mehr eine Fehlentwicklung zustande gekommen. Menschen fallen aus dem Tarifvertragssystem raus. Sie sind abgestürzt in den Niedriglohnsektor. Ja, aber auch innerhalb normaler Arbeitsverhältnisse wird so wenig bezahlt, dass die definierte Armutsgrenze unterschritten wird. Und das ist eine massive Fehlentwicklung. Hier zeigt sich eigentlich eine Debatte, die unbedingt geführt werden muss, nämlich was ist eigentlich leistungsgerechte Entlohnung? Der Außenminister, der schon mal zitiert worden ist, hat ja darauf hingewiesen, dass wir leistungsgerechte Entlohnung brauchen. Und hier nimmt eine Gruppe immer mehr zu, die harte Arbeit leistet, die harter Arbeit nachgeht, aber so entlohnt wird, dass sie nicht mehr davon leben kann. Und hier ist leistungsorientierte Entlohnung ganz dringend gefragt.
Das heißt also nicht Hartz IV absenken oder in Gutscheine umwandeln, sondern den Lohn erhöhen.
Ja, insgesamt ist es sowieso eine groteske Argumentation, die da geführt wird. Es wird, wenn man natürlich geradezu im historischen Trend, der beschrieben worden ist, mit vielen Zahlen, beispielsweise auch mit den 6,5 Millionen Niedriglohnbeschäftigten, wenn man natürlich im Beschäftigungssystem derartig stark die Löhne absenkt und dann immer mehr in Richtung sozusagen der Hartz-IV-Regelsätze kommt, dann kann man nicht sagen, jetzt müssen die Hartz-IV-Regelsätze weiter abgesenkt werden, weil man dann jeglichen Boden verliert. Da hat das Bundesverfassungsgericht ja wunderbar darauf hingewiesen, dass es hier Grundsätze gibt, im Grunde genommen der ökonomischen Teilhabe an der Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist ganz klar, und das ist die Forderung, die jetzt gestellt werden muss, dass wir gegen diesen Niedriglohnsektor bekämpfen müssen. Und da ist eines der wichtigsten Instrumente die Mindestlöhne. Ohne Mindestlöhne werden wir aus dieser Fehlentwicklung, aus dieser Spaltung des Arbeitsmarktes einerseits und andererseits des Drucks sozusagen des Working Poor, also der schlecht bezahlten, auf die sozusagen im Sozialhilfesystem befindlichen nicht überwinden können.
Also das heißt, wir diskutieren gerade die ganz falsche an der ganz falschen Ecke, die Sozialpolitik.
So ist es ja. Wir brauchen, ich nehme das auch ernst, wir brauchen durchaus die Debatte, was ist eigentlich leistungsorientierte Entlohnung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir in der Zwischenzeit viele Beschäftigte haben, die weit unter ihrer Leistung bezahlt werden, unter dem, was sie an Leistung aufbringen. Und die Debatte muss man im Grunde genommen gleichsam auf den Kopf stellen und aggressiv führen. Dann wird übrigens auch das Bild der spätrömischen Dekadenz, das der Außenminister benutzt hat, wird auch ins rechte Licht gerückt. Nämlich, es geht dann eben nicht über die absurde Diskussion des Verhaltens der Hartz-IV-Bezieher, sondern es geht darum, dass dort, wo Reichtum ist, und der hat ja zugenommen, dass dort im Grunde genommen spätrömische Dekadenz zu beobachten ist, wenn man so das Ausgabenverhalten sich anschaut. Also es müssen die Verhältnisse wieder zurechtgerückt werden und nicht die von der Gesellschaft sozusagen ausgeschiedenen, ausgegrenzten, die dürfen nicht sozusagen zum Opfer der Krise und zur ideologischen Eiertänzen genutzt werden.
Gerade scheint mit der neuen Diskussion um das Rentenalter das ins Bewusstsein zu rücken, dass hier eine große Gruppe von Menschen immer älter wird, nämlich die Billiglöhner, nenne ich sie jetzt einfach mal, die auch keine ausreichende Rente haben werden. Das heißt, das Problem verlängert sich in die Zukunft. Haben wir da eine Chance, dass wir merken, uns wird das Geld ausgehen und da noch umsteuern?
Ja, das ist ja die entscheidende Beobachtung. Wir haben natürlich in der Tat einen demografischen Wandel, den bestreite ich ja niemand. Der muss auch bewältigt werden, was die Sozialversicherungssysteme betrifft, vor allem auch die Rentenversicherungssysteme. Aber die Debatte derzeit über Lebensarbeitszeitverlängerung beziehungsweise der Beschluss der Lebensarbeitszeitverlängerung auf 67 beziehungsweise gar noch auf 70, wie mein Kollege Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft vorschlägt, diese Debatte ist wirklich absurd. Sie abstrahiert im Grunde genommen von den realen Lebensverhältnissen. Wenn ich die Texte meines Kollegen Hüter rede, da ist da von einer wunderschönen, dynamischen Arbeitswelt der Älteren und die Rede. Aber die Realität ist eine ganz andere. Wir haben durch die Entwicklung des Niedriglohnsektors, durch viele, die im Grunde genommen auch gebrochene Erwerbsbiografien haben, können wir jetzt schon sagen, dass sie am Ende mit diesem Rentensystem unter die Armut fallen. Das heißt also, wir erzeugen mit der Lebensarbeitszeitverlängerung, erzeugen wir mehr an Armut, an Altersarmut, und dann ist übrigens auch der Staat wieder gefordert und muss hier im Grunde genommen im Bereich der Grundsicherung Hilfe leisten.
Professor Rudolf Hickel, Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Recht herzlichen Dank. Chip, chip, hurra, das letzte Gefecht des Wohlfahrtsstaats. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, man kann uns nachhören unter www.hr2kultur.de. Unsere Themen gibt's auch dort bestellbar als Newsletter via Mail oder bei Twitter. Dort sind wir auch der Tag. In einem Wort finden Sie uns dort. Das war's für heute. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwinn.
HR2 Kultur Podcast.
Der Tag ist anders. Jeden Tag.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.